Podcast Nummer 304 des Einsatzleben-Podcasts. Hallo, ich grüße euch. Hier ist Hermann, guter Laune, um euch wieder etwas aus meiner Feuerwehrwelt zu erzählen. Servus, hallo und Gude! Was heißt aus meiner Feuerwehrwelt, was ich da so versuche, euch im Podcast rüberzubringen oder vielleicht auch manchmal mitzugeben, hat ganz viel mit der allgemeinen Feuerwehrwelt zu tun. Podcast Nummer 304, Amtkleberei oder aufrechter Abgang. Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel? Wir schreiben den 20. November im Jahr des Herrn 2024. Ich grüße euch nochmal ganz herzlich und hoffe, es geht euch richtig gut. Hab vorgestern mit meinem Sohn eine längere Diskussion gehabt, als ich ihn besucht habe und seine beiden Kinder, seine Zwillinge. Und wir haben lange darüber gesprochen, ob wir das Thema habt, dass Führungskräfte manchmal an ihrem Sitz kleben. Wir haben aufgrund eines Beispieles hier aus der Gegend darüber diskutiert und waren der Ansicht, besser gesagt, er war der Ansicht, naja, manche schaffen es tatsächlich nicht, von ihrer Position zurückzutreten, obwohl alles danach schreit und sie auch dezente Hinweise aus dem Feuerwehrauditorium bekommen. Hör mal, wäre es denn nicht besser, Ja, habe ich gesagt, du sprichst da wohl auch auf deinen Vater an, der 24 Jahre lang SPI war. Und dann war seine prompte Reaktion, nein. Ich sagte, ja, du bist mein Sohn. Deswegen sagt er, nein, du bist hier abgetreten, als du noch durchaus 2-3 Legislaturperioden hättest machen können. Das hast du ja wohl überlegt. Sag ich, ja, das stimmt genau. Und ich gemerkt habe zu dem damaligen Zeitpunkt, dass ich mich anders orientiere in meinem Leben, gerade was das Berufliche betraf damals, aber auch, dass ich gemerkt habe, es drängen so viele Leute nach, die innovativ sind, die auch frischer sind und die vielleicht mehr wollten wie ich weiß es nicht. Der Hauptgrund war natürlich mein Job, aber es ist ganz schwierig, dieses Amt abzugeben. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht in Vorbereitung zu diesem Podcast, habe auch ein paar Beispiele rausgesucht. Warum ist das denn so? Wann ist der richtige Zeitpunkt, tatsächlich vom Amt der Führungskraft, und das muss ja nicht nur ein Stadtbrandinspektor, also ein Feuerwehrkommandant sein oder nicht, der eine tut es, obwohl er es gar nicht unbedingt muss, der andere sträubt sich, obwohl er eigentlich müsste. Es gibt aber natürlich Motive für diese Haltung. Ja? Ein Rücktritt kann ja manchmal eine kleinliche, peinliche Angelegenheit sein, wenn man den richtigen Zeitpunkt nicht fixiert. Der bekannteste Politiker, der hierfür einen Standard gesetzt hat, war der Willy Brandt, für die Jüngeren unter uns. Das war mal ein Bundeskanzler vor ewiger Zeit. Der hat wegen einer Guillaume-Affäre, so hieß es damals, seinen Abschied genommen. Er ist nicht immer zwingend gebeten worden, das zu tun. Er hätte auch gar nicht gemusst, weil die DDR hat ihm einen Spion ins Vorzimmer gesetzt. Und der hieß halt Guillaume, Günther Guillaume, glaube ich. Und das war damals eine Riesenaffäre, weil dieser Vorzimmermensch natürlich an die damalige DDR berichtet hat. Im Prinzip konnte der Brandt da gar nichts für, weil diese Bewerbungsgespräche hat er sicher nicht selbst geführt, aber er hat den Hut genommen, weil er gesagt hat, ich habe da eine Verantwortung für, was in meinem Laden passiert und deswegen muss ich da zurück. Großes Kino, andere Politiker, sagen wir mal Angela Merkel, Helmut Kohl, waren da anderer Ansicht. Sie wollten immer und immer wieder ihren Job machen, obwohl sie von, sagen wir mal, berufener Seite irgendwann mal gesagt bekommen haben, wäre es denn nicht besser, so ganz vorsichtig, ja, wenn man so graue Eminenzen darauf anspricht. Aber jetzt haben wir auch einen, Olaf Scholz, ja, der sich wieder als Kanzlerkandidat aufstellen lässt, obwohl relativ klar ist, dass er in der Beliebtheitsskala der 10 beliebtesten Politiker in Deutschland nicht mehr vorkommt. Ich will es gleich klarstellen, ich bin politisch neutral, ob Kohl, Merkel, Scholz, Willy Brandt oder wer auch immer, es ist mir wurscht, ich bin politisch vollkommen neutral. Schon gar, wenn es um meinen Podcast geht. Aber wenn man das so im TV verfolgt und sieht, welcher Politiker welche Chancen hätte oder sagen wir mal einen Beliebtheitsgrad in der Bevölkerung hat, dann ist dieser Verteidigungsminister Boris Pistorius, soweit ich das mitbekommen habe, ganz, ganz, ganz weit vorne mit einem riesigen Abstand. Das bedeutet nicht, dass die SPD automatisch in Regierungsverantwortung kommt, das ist mir auch klar. Aber es bedeutet mit Sicherheit, dass dieser Mensch mehr Stimmen auf sich generieren würde, weil er eben Bonuspunkte in der Beliebtheit hat. Und dann fragst du dich, was treibt den Olaf Scholz an, dieses Amt trotzdem wieder zu wollen, krampfhaft zu verteidigen, denn das ist mein Gefühl. Und vor allen Dingen, was treibt die komplette Spitze einer so großen Partei an, darauf zu setzen, obwohl sie doch sehr genau wüssten, dass der andere bessere Chancen hätte. Es ist schwierig zu verstehen. In der Theorie ist so ein Rücktritt ja ganz einfach. Hör auf, wenn es am schönsten ist. Das sagt sich so leicht. Und dass jedem Anfang irgendwann mal ein Ende folgt, wissen wir, seitdem klar ist, dass die Geburt ein einmaliges Ereignis ist im menschlichen Dasein, der Tod aber genauso. Ich rede jetzt hier nicht von Glauben und Wiedergeburt oder sowas, aber uns ist klar, es fängt irgendwann an, es hört irgendwann auf. Punkt. Dennoch ist die Entscheidung, aufzuhören, gar nicht so einfach und alles andere als banal. Und für Menschen in Führungspositionen gibt es da eine ganze Menge Abwägungen, ob sie es tun oder nicht. Das ist die rationale Seite der Medaille. Es gibt aber auch eine ganze Menge an, sagen wir mal, emotionalen Gegebenheiten, die Menschen dazu bewegt, im Amt zu bleiben. Es geht zum Teil darum, dass man schon eine ganze Menge Zeit, Geld und Energie in die Position reingesteckt hat. Zeit ist klar, auch bei Feuerwehrführungskräften auf dem ehrenamtlichen Sektor. Energie ist auch klar, denn Feuerwehrführungskräfte müssen Enormes leisten. Das wissen wir alle, auch wenn wir im Truppmann-Bereich tätig sind. Man kann sich sehr gut, konnte ich mir damals auch, als ich ganz junger Truppmann war, schon in der Jugendfeuerwehr, konnte ich mir vorstellen, was so ein Jugendfeuerwehrwart oder gar so ein Kommandant, Leiter Feuerwehr, was der die zu tun hat. Das war mir damals unbedingt klar. Trotzdem hat man dieses Amt irgendwie mit, ja, das hat so was Majestätisches gehabt, die Person, die da drauf saß, hatte so einen besonderen Bonus. Hier steht noch was, da stand noch was in diesem Interview, das ich hier zitiert habe, stand noch was, dass auch Geld investiert wurde. Natürlich ist es bei Feuerwehrführungskräften im ehrenamtlichen Bereich nicht das vorderste Thema, aber selbstverständlich könnten Feuerwehrführungskräfte in ihrer Freizeit was anderes tun, als eben ehrenamtlich Feuerwehren zu leiten und Einsätze zu fahren. Das gilt für alle Feuerwehrleute. Denn dann könnten sie in einem Nebenjob oder so auch Geld verdienen. Aber das ist hier nicht zwingend gemeint. Das Phänomen, das hier psychologisch beschrieben wird, ist als sogenannter versunkener Kostenirrtum bekannt. Das bedeutet, dass es unglaublich schwierig ist, sich zu überwinden. Die Idee dahinter, wir fühlen uns gezwungen, weiterhin in das zu investieren, worin wir bereits so viel investiert haben. Auch wenn es nicht mehr in unserem Interesse ist, dies zu tun. Ja? Die Art des Denkens kann unser persönliches Leben beeinträchtigen und hat natürlich Auswirkungen auf unsere Feuerwehr und innerhalb der Feuerwehr. Und deswegen ist der versunkene Kostenirrtum, wie gesagt, so wird es psychologisch genannt, ist ein Phänomen, wird ganz klar damit geschrieben, dass die Leute sagen, ich habe so viel gegeben und ich möchte, dass das erhalten bleibt und ich möchte damit auch, dass ich in der Funktion erhalten bleibe. Hat also auch irgendwas mit Macht zu tun. Jeder, der in so einer Führungsfunktion ist, hat auch Macht. Hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass Menschen sagen, ich will das, was ich erreicht habe, bewahren und eben weiterführen. Das ist, sagen wir mal, nicht zwingend gut, aber verständlich.
Es war einmal.
Genau, es war einmal. Ich habe in dieser Kategorie hier letzt über große Stadtbrände gelesen. Und da ist mir natürlich sofort meine Kategorie, es war einmal, eingefallen. Da haben Redakteure darüber berichtet, wie es in großen Städten gebrannt hat und was die Folgen waren und warum das überhaupt so war und dass es sogar Fake dabei gab. Ich will euch mal ein paar Beispiele vorlesen. Alexandria, 48 vor Christus. Gab es einen Stadtbrand in dieser ägyptischen Stadt und das war eine historische Fälschung. Der römische Kaiser Julius Caesar, auch so einigen bekannt, nicht nur aus den Asterix-Heftchen, lag mit seiner Kriegsflotte im Hafen. Der hat seine eigenen Schiffe aus militärischen Gründen in Brand gesetzt und das Feuer sprang nicht auf die Stadt über, obwohl man es so in den Geschichtsbüchern verbreitet hat. Also Fake. Rom, das hat sehr oft gebrannt. Ja, das Schlimmste war 64 nach Christus am 19. Juli. Sagenumwogene Katastrophe. Teile, das war damals schon eine Millionenstadt Rom, das müssen wir reinziehen, fielen dieser Brandkatastrophe zum Opfer. Tausende von Menschen sind gestorben, hunderte Tausend waren obdachlos. Der Kaiser Nero, ich glaube, der hat nicht mehr alle am Helm gehabt, so war das damals, der wurde später der Brandstiftung bezichtigt, kann man aber nicht belegen. Und es gab aber in Rom immer wieder durch Kriegswirren, durch ganz vieles, gab es immer wieder Großbrände, 213 vor Christus, 6 vor Christus, 27 nach Christus, 36, 192 nach Christus, spielt auch keine Rolle. Aber es schließt wieder deutlich darauf hin, wie damals Städte bebaut wurden. Wir alle kennen das aus unseren Städten, wenn man mal so Richtung Altstadt geht, hier in Deutschland, ist in Österreich fast überall das Gleiche, wird die Lage immer enger und es wird auch brandschutztechnisch immer schwieriger. In Lübeck hat 1276 innerhalb eines Jahrzehnts zum dritten Mal ganz, ganz große Teile der Hansestadt erwischt. Da ist also ganz, ganz viel weggebrannt, denn natürlich war da alles viel noch aus Holz und VB gab es damals nicht. Danach wurden aber ganz, ganz scharfe Brandschutzbestimmungen eingeführt. Da müsst ihr euch mal reinziehen, 1276 schon. Ja? In München gab es 1327 am 13. Februar einen ganz riesen Stadtbrand. Da hat ein glühendes Kohlestück in einem Kloster einen verheerenden Stadtbrand ausgelöst und zwei Drittel dieser Stadt gingen damals mit ihren Holzhäusern in Flammen auf. Der damalige Kaiser hat darauf auch strengere Brandschutzverordnungen rausgebracht. Holzhäuser mit Strohdächern wurden verboten. Gab es aber noch ganz, ganz viel in allen anderen Städten in unserem Land und die Brandkatastrophen waren aufgrund fehlender Alarmierungsmöglichkeiten, fehlender Hilfsfristen und auch die Löschzüge waren noch ein bisschen dezimiert. Gab es das ganz oft. Zurück zu unserem Thema. Rücktritt oder daran festhalten. Die Psychologin Andrea Abele-Brehm hat geschrieben, dass das kein neues Phänomen ist. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und außerdem Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Die hat das vor 30 Jahren schon untersucht. Und zwar wie Menschen auf Niederlagen reagieren, insbesondere wie Politiker auf Wahlniederlagen reagieren. Und die hat festgestellt, dass diese Menschen häufig die Schuld woanders suchen. Es geht darum, eben in diesem Schritt sich mit sich auseinanderzusetzen. Und man hat ja bestimmte Begriffe von seiner Karriere, auch im Feuerwehrbereich. Ne? Den Karrierehöhepunkt stellt man sich so vor, dass man dahin strebt und den dann erreicht. Das gilt für alle, die in irgendeine Funktion kommen. Und sich dann vor Augen zu führen, irgendwann ist mal Schluss. Ich bin in einem Alter und habe auch so lange geführt, dass es mal Zeit wird, jetzt zu verzichten. Damit beschäftigt man sich eben nicht gerne. Naja, die Feuerwehrchefs oder Führungskräfte von Feuerwehren stehen im Prinzip immer auch vor dem gleichen Dilemma. Die Nichtberuflichen werden ja gewählt. Ne? Dann kann es ja passieren, dass die abgewählt sind und fertig. Trotzdem kennt jeder von uns mindestens einen Kameraden, der an seiner Macht klebt. Wenn nicht mehr. Und dann sagen viele, es wäre besser, wenn der Gruppenführer, Zugführer, Kommandant oder Leiter abtritt. Inzwischen sind ja ganz viele hauptberuflich in den Ämtern, allerdings nicht dann als Leiter Feuerwehr, sondern sie verwalten das. Natürlich gibt es in Städten mit Berufsfeuerwehr natürlich auch hauptberufliche Feuerwehrführungskräfte, vor allen Dingen dann auch in Berufsfeuerwehren und da in Werkfeuerwehren und da, wo viele, viele hauptamtliche Kräfte dienen. Natürlich, aber trotzdem ist das ja ein Punkt, der irgendwo in einem wühlt. Ich bin Führungskraft und irgendwie bekomme ich Signale, ich sollte langsam aber sicher mein Hütchen nehmen. Das ist ein ungutes Gefühl. Und ich habe mir in 24 Jahren, ich war ja bereits, habe es schon oft erzählt, mit 24 Stadtbrandinspektor. Das heißt, mit 48, kurz vor der 50, bin ich zurückgetreten und habe meinem damaligen Stellvertreter, dem Nick, das Feld überlassen. Bei 6 hatte er auch so einen Spruch, ich habe dem gar nichts überlassen. Der wurde gewählt und Punkt, aus, Ende. Allerdings war mir schon klar, dass er die Nachfolge anstrebt, meine Nachfolge. Ich wurde damals verabschiedet mit einem Riesenspalier. Da standen, glaube 160, 170 Menschen aus 3 Feuerwehren, auch aus Politik und Verwaltung, Spalier. Ich wusste nichts davon und wurde in die Feuerwehr gefahren unter irgendeinem Vorwand. Mein Vertreter hat das gemacht, sagt, du, ich muss mal heute Abend mit dir reden, lass mal runter, dauert nicht lange. Und dann kam ich da runter und die standen alle in einer Reihe und haben geklatscht. Das war ein Moment, da war an Beherrschung nicht mehr zu denken. In dem Moment sind mir die komplette Zeit meines Feuerwehrwesens als ganz junger Jugendfeuerwehrmann bis zu diesem Tag, wo ich kurz vor der Verabschiedung als Stadtbrandinspektor hier in meiner Heimatstadt stand, sind mir durch den Kopf geflogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war hochemotional und ich war gerührt, das könnt ihr euch vorstellen. Es hat mir eine unglaubliche, ja, moralische Würde verschafft. Ich habe mich in dem Moment wirklich nicht als King gefühlt oder als jetzt geht der Boss oder irgend so ein Scheiß. Nein, ich habe in dem Moment gemerkt, die kameradschaftliche Verbundenheit, und das hat mich ohne Ende berührt. Ich habe diesen würdevollen Abschied möglicherweise auch deshalb bekommen, weil ich eben nach 24 Jahren gesagt habe, so Leute, das war jetzt die 6. Wahlperiode, Feierabend. Ja, es hatte auch andere Gründe. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich sonst nichts anderes gehabt hätte. Ich habe ja immer meinen Job gehabt mit sehr viel Verantwortung. Ich habe immer meine Musik gehabt, obwohl ich die während der Zeit als Leiter Feuerwehr habe schleifen lassen. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn ich mich daran festgeklammert hätte. Ich will es überhaupt nicht ausschließen. Ich weiß nur aus den verschiedenen Anfragen von Kommunen, wenn es darum geht, Ärger zwischen Führungsebenen zu moderieren oder zu mediieren. Ganz oft geht es Führungsebene gegen Führungsebene, ganz selten Mannschaft gegen oberste Führung, sondern es kommt ganz oft vor, dass Führungsebenen untereinander zoffen, weil dieser Punkt eben nicht geklärt ist. Nochmal, wenn es um Kohle geht, wenn das ein Beruf ist und jemand an diesem Amt festhält, naja, das kann man ganz locker nachvollziehen, dann bekommt ja, das ist ja sein Unterhalt, sein Lebensunterhalt. Und das ist eine ganz andere Nummer. Allerdings muss es da auch kameradschaftlich zugehen, weil wir fahren ja immerhin Einsätze miteinander und ganz oft sind Berufsfeuerwehren ja auch freiwillige Feuerwehren angegliedert, die mit Einsätze fahren. Also ganz so leicht ist es nicht, aber nochmal, wenn Kommunen mich anfragen, sagen, kannst du hier mal moderieren, dann geht es auch manchmal jung gegen alt, Erfahrung gegen Neugierde und Innovation, ruhiges Fahrwasser gegen ungestüme Power. Ich habe mir die paar Begriffe extra aufgeschrieben, weil ich jedes Mal, wenn ich in so eine Kommune komme und mit Menschen darüber diskutiere, warum der Chef noch Chef ist, wenn ich mit dem Chef spreche, er mir das Gefühl vermitteln will oder sie, naja, so klebe ich da gar nicht dran. Ich spüre aber emotional, dass doch genau das der Fall ist. Und andersrum, wenn ich mit den in Anführungsstrichen Untergebenen oder mit Teilen der Mannschaft oder Teilen des Führungszirkels spreche, dann bekomme ich den direkten Hinweis, es wird Zeit. Wir haben ganz verschiedene Dinge, woran wir merken, dass XY nicht mehr mitkommt oder seine Linie fahren will und nicht offen ist für. Bringe ich diese Menschen jetzt zusammen, und da liegt der Knackpunkt, Kameradinnen, Kameraden, und rede mit denen, zusammen als Moderator, als Mediator. Ich habe ja da, ich sage das immer so, nur ein Tagesvisum oder ein Dreitagesvisum. Dann haue ich ja wieder ab. Mich können sie ja dann nicht mehr verhauen. Ich habe also eine neutrale Funktion, will ich sagen. Und das ist in dem Falle gut, weil ein Neutraler, dem traut man eher zu vermitteln zwischen den Fronten. Wenn der eigene Chef oder der eigene Bürgermeister oder eine Führungskraft aus der Feuerwehr, dann hat es immer so ein Geschmäcklein, so ein Gerüchlein. Naja, der tendiert doch auch in diese Richtung. Das kann man unterbinden, indem man einen Moderator holt. Das ist jetzt nicht der Werbeblock oder vielleicht auch doch, aber es ist tatsächlich meine Erfahrung aus den letzten 7, 8 Jahren. Ich habe das ein paar Mal gemacht, nicht nur ein paar Mal, relativ oft, denn es gibt in vielen Feuerwehren Zoff, ist ja ganz normal, ist völlig normal, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es eben Zoff. Wenn ich dann diese Menschen zusammen in einem Raum habe, ist plötzlich die Gegenteiligkeit nicht mehr so groß. Warum? Man sitzt sich gegenüber, schaut sich in die Augen und plötzlich ist dieser Diskussionsstoff, dieser Zündstoff da drin nicht mehr ganz so arg, weil das Gegenüber sollte ja nicht verletzt werden. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und daran könnt ihr schon erkennen, dass das manchmal heißer gekocht als gegessen wird. Das soll nicht heißen, dass es da definitiv Probleme gibt. Aber wenn Menschen hinter den Linien anders agieren als offen im Kampf, dann ist da immer auch ein Stück persönlicher Frust dabei. Was können wir tun in solchen Fällen? In einem Punkt sind sich, glaube ich, alle einig. Zumindest sagt das die RBB-Intendantin Dagmar Rhein, die ich hier zitiere. Die Schritte sollten schnell gehen und dezidiert sein. Es darf nicht rumgeeiert werden. So, es gab mal einen FDP-Politiker, der war Außenminister, Klaus Kingel, der hat gesagt, die Konsequenz ist das Entscheidende. Sie können nicht lange über etwas brüten, sondern das muss schnell kommen. Das gilt auch für Ämter. Und da hat der gute Klaus Kingel recht. Weil, wenn wir rumeiern, wird das Unbefriedigtsein der verschiedenen Gruppen immer schlimmer. Das heißt, es kommt hinter den Linien zu Kämpfen, zu Grabenkämpfen, die nicht gut sind für unsere Institution. Denn nebenbei, ich sage es immer und immer wieder und werde auch nicht müde, das weiter zu tun, wir fahren Einsätze, wo Menschen sich auf uns verlassen, wo es um die Wurst geht, wo es manchmal um Leben und Tod geht. Und deswegen müssen wir gemeinschaftlich agieren. Und diese Kämpfe hinter den Linien haben immer eine Wirkung, auch wenn die vordergründig nicht zu sehen ist. Also schnell und konsequent handeln. Das heißt nicht, wenn mir mal beim Chef was nicht passt, dass ich sage, morgen bist du weg, seh zu. Natürlich ist das nicht damit gemeint. Aber man spürt automatisch, wenn etwas, was jahrelang funktioniert hat, ins Wanken gerät. Und spätestens dann muss man miteinander reden. Nicht übereinander, Leute. Miteinander. Für alle Führungskräfte da draußen habe ich jetzt aus meiner Erfahrung mit Brandpunkt und aus meiner eigenen Erfahrung als Feuerwehrchef ein paar kleine Tipps. Seht das bitte wie immer nicht als Bevormundung oder Besserwisserei. Es ist einfach nur ein Tick Erfahrung. Als erstes, lasst die Erfahrung von Führungskräften nicht einfach ziehen. Das wäre dämlich, denn Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Wenn jemand sichtbar an seinem Amt klebt, dann, und es ist hinter den Linien bereits was los, und wir als Führungskräfte spüren das, haben wir die kameradschaftliche Pflicht, ein vorsichtiges Gespräch zu führen. Er hat zwar Verdienste, ist aber stur. Dann muss geredet werden. Natürlich hilft auch ein Abwählen. Ja? Wir warten einfach bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und dann sind wir uns hinter den Linien einig, dass wir den rauswerfen. Ist die Frage, ob jemand, der so viel geleistet hat, diesen Respekt nicht verdient hat, dass man miteinander spricht. Klar, ich weiß, es gibt Menschen, die kleben an Ämtern, aber auch mit denen kann man reden. Ruhige Gespräche, ganz ruhige Gespräche mit der Benennung der Verdienste, mit Gespräche über Alternativen. Wenn jemand sagt, Leute, ich habe doch nichts anderes, dann kann man alternativ sagen, pass auf, es gibt Beratung im Hintergrund. Wir haben Jobs im Stab, wir möchten, dass du das machst. Beschäftigt die Leute weiter, wenn sie nicht aus ihren Ämtern rein wollen, sagt ihnen aber deutlich, dass es das Gefühl nicht nur ist, sondern ja, dass die Stimmung brodelt und dass man darüber reden muss, wie wir gemeinsam, ich betone dieses Wort nochmal, gemeinsam weiter agieren, okay? By the way, das Abschalten von Erfahrung und Ersetzen durch reine Innovation ist ein ganz schlechter Weg. Das heißt nicht, dass Innovation nicht wichtig ist, sondern ich habe ja ein paar Dinge skizziert, die schon allein das von der emotionalen Seite her betrachtet, dazu führen zu sagen, es wird Grüppchen geben in dieser Feuerwehr. Denn zum einen ist die Gruppe der Erfahrenen, die sagt, ja, so einfach geht's, Leute, ne? Den Willibert mal eben schnell rausgeekelt und dann alles anders machen. Das war klar, aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Selbst wenn die schon in der Altersabteilung, in der Ehrenabteilung oder irgendwo rumschwirren, werden sie dieses Phänomen nicht außer Acht lassen und werden zumindest am Stammtisch drüber diskutieren. Und das bringt Unruhe rein. Denn wenn die mal gefragt werden von einem Jüngeren, wie seht denn ihr das, dann wird eine Schimpfkanonade kommen. Das ist so für meine Empfindung schlecht. Wenn man Innovation aber nicht vorankommen lässt, gilt das ähnlich und genauso. Denn Innovation ist das, was wir in Feuerwehren dringend brauchen. Dringend. Nicht, dass alles, was wir bisher gemacht haben, falsch war. Ganz im Gegenteil. Auch Menschen, die sagen, früher war alles besser, das halte ich nicht für den richtigen Ansatz. Früher war vieles anders. Einiges war super gut. Kameradschaftlich kann man sagen, war es wohl auch ein Tick anders, vielleicht sogar ein Tick besser, aber die Zeit dreht eben schneller. Wir haben nicht mehr diese Zeiten, wo wir uns gemeinsam hinsetzen können und können nach jeder Übungsstunde dann noch 4-5 Stunden diskutieren und ein Bier trinken. Das war früher normal. Das ist heute im beruflichen Kontext schwierig möglich. Trotzdem gab es früher richtig coole Sachen bei der Feuerwehr und es gibt heute richtig coole Sachen. Und wenn wir innovativ bleiben, wenn wir das bleiben und die Arbeit der Menschen voranbringen, die unsere Feuerwehren voranbringen wollen, also die Innovativen, die wilden Jungen, wie wir sie immer genannt haben oder wie ich auch genannt wurde, dann ist super. Wenn wir aber den Respekt vor den Menschen, die eine Menge getan haben, nicht verlieren, auch wenn sie am Amt etwas kleben, wir mit ihnen reden. Wenn da gar nichts geht, okay, da muss man handeln. Aber ansonsten glaube ich, dass es nur in kameradschaftlicher Art und Weise zusammengeht. Deshalb vertragt euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Servus, hallo und gute Nacht.